Wir uns umsehen, um Einsicht von Gott her zu bekommen, was der tragische Tod von Präsident Sadat uns zu sagen hat, als Anfang dieser Abendstunde. Ich darf gleich so beginnen. Präsident Sadat hat die Gnade, durch ein Wort Jesu vor unseren Augen, die wir durch den Geist Gottes die Worte Jesu richtig sehen und verstehen und anwenden können. Wenn Jesus sagt, Luther übersetzt das Wort Jesu, selig sind die Friedfertigen. Das griechische Wort ist noch deutlicher, wenn wir es im Deutschen wiedergeben dürfen, mit selig sind die Friedenstifter. Und wenn es sich dann besonders noch darum handelt, Frieden zu stiften in Bezug auf das Volk Israel, dann ist die Sache vor unserem Gott ganz groß, gewaltig. Selig sind die Friedenstifter. Mit ihm zusammen, natürlich, das Gegenüber, Präsident Begin, und, wie sollen wir sagen, mit und vielleicht sogar über beiden, damals noch Präsident Carter. Es handelte sich dort ja um einen Vorgang, den alle Welt sich nicht erklären konnte. Und weithin in aller Welt maximalen Widerstand und Widerwillen von der ganzen Araberwelt, Seite des Islam und von Seiten aller Feinde Israels. War das mit Widerwillen zur Kenntnis genommen und verurteilt worden? Umso mehr nun war dieser Einsatz dieses ägyptischen Präsidenten und bis heute nun erwiesen, von Anfang an bis heute, nur möglich in Bezug auf die Person von Präsident Sadat, im Bewusstsein der vollkommenen persönlichen Opfer, Einsatzbereitschaft, als Ganzopfer. Er wusste, das war ihm klar, wenn ich in Israel, in Jerusalem, inmitten, ich habe ja da, pflege ich den biblischen Vergleich, die biblische Vergleichsordnung anzuwenden, da hat er sich gleich in die Mitte der Höhle der Löwen begeben. Juda ist ein Löwe, lesen wir, eine Löwin, ein junger Löwe. Also die ganze Löwenfamilie. Und er begibt sich eines Abends in die Mitte der Versammlung der höchsten Regierung in Israel. Beginnt seine Rede mit den Worten: Ich grüße euch mit dem Frieden Abrahams. Jetzt kann man denken, was ein solches Wort ausgelöst hat. Wie kann er das? Weil er weiß, und es ist bekannt geworden, und das haben offenbar die Männer in Jerusalem auch gewusst schon, Präsident Sadat war dem Blute nach nicht ein Ägypter, sondern ein Araber. Bedeutet, sehr wichtig, Ägypten ist nach der biblischen Ordnung der Völker auf der Erde, Ägypten ist das Haupt Hams. Ham. Auf welcher Gruppe ein schwerer Fluch lastet oder Flüche lasten. Währenddem die Araber Nachkommen Abrahams sind. Und zwar Nachkommen Ismaels. Das ist nun biblisch vollständig klar. Da wird ja die chronologische Ordnung der Geschlechtsregister von Ismael als erstgeborenem Sohn Abrahams, aber über die ägyptische Magd Hagar ist der erstgeborene Ismael. Und dann werden die Nachkommen von Ismael, denen hat Gott in Bezug auf die Nachkommen Ismaels, hat Gott dem Abraham schon vorausgesagt, auch er, Ismael, wird zu einem großen oder zu vielen Völkern, und auch aus ihm werden 12 Fürsten kommen, also zum Verwechseln mit Israel. Die 12 Söhne, also Jakobs dann, als Stammväter der 12 Stämme Israels. Auch Ismael wird groß werden und auch 12 Fürsten als Nachkommen aufweisen können. Und nun weiß man, Präsident Sadat ist ein Nachkomme Abrahams über Ismael und Hagar, Nebajot später einer der Fürsten, und dann wusste er offenbar noch genau weitere Abstammungsordnungen. So. Also wenn er die Juden in Jerusalem, in der Vollversammlung der Regierung, begrüßt mit den Worten, ich grüße euch mit dem Frieden Abrahams. Ja. Und dann hat das natürlich sofort in den Herzen auch der Orthodoxesten etwas ausgelöst, was sehr tief greift. Ja. Unter Einsatz seiner Person im Bewusstsein, vielleicht bin ich schon, wenn ich nach Hause komme, schon ein Opfer aller der erklärten Gegner, nicht, die ich mir nun selber geschaffen habe mit meinem Erscheinen hier, mit diesem Friedensangebot. Ganz klar. Ich darf gleich, damit ich das nicht vergesse, auszusprechen, sagen, und jetzt, nachdem sein Tod ihn erreicht hat, hat er über seinem Leben das Wort. Er hat in dieser Stellung vollständiger Einsatz seiner ganzen Person um des Friedens mit Israel willen ausgeharrt bis in den Tod. Nichts zu machen. So. Und dafür hat offenbar Gott gesorgt. Ja. Auch wenn es auf diese Weise geschehen ist. Ja. Erstens, sein Einsatz in Jerusalem. Einmalig. Da kamen die Militärs der ganzen Erde nicht mehr nach. Die ganzen religiösen Gemeinschaften, die Mohammedaner zuerst und auch die Christen und die Juden und Politiker und was da alles aufgezählt werden müsste, nicht? Niemand hatte eine Antwort auf die Frage, wie ist so etwas Unmögliches über Nacht möglich, an einem Abend, in einem Augenblick, in einigen Stunden. Niemand eine Antwort. Erst als ich zur Kenntnis nehmen konnte, er ist kein Ägypter, sondern er ist ein Sohn Ismaels, ein Sohn Abrahams also. Wenn auch nicht nach der Verheißung, Isaac, Jakob, Israel, aber Sohn Abrahams, den Gott auch gesegnet hat und eingesetzt hat. Nur gilt jetzt an weiteren Aussprüchen Gottes in Bezug auf die Nachkommen Ismaels, da heißt, er ist ein Wildesel von Natur, Ismael. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Typisch. Typisch der Fanatismus im Islam. Und nun, Mohammed, der Gründer des Islam, also der mohammedanischen Religion, wusste auch und war auch ein Sohn Abrahams über Ismael. Mohammed erklärt in seiner Religionsordnung, Abraham ist unser Vater. Und zwar so, wir sind die erstgeborenen Söhne Abrahams. Genau, biblisch richtig. Und auch die Erweiterung durch die weiteren die weitere Nachkommenschaft. Mohammed, Abraham ist unser Vater. Mohammed lebte ja 500-600 Jahre nach Jesus Christus. Abraham ist unser Vater. Zweitens, Mose ist ein Prophet. Drittens, Lehre Mohammeds. Drittens, Jesus von Nazareth ist ein Prophet. Aber jetzt da, aber ja nicht Gottes Sohn. Ja nicht. Lehre Mohammed. Jetzt verstehen wir, Mohammed hat für seine Religionslehre drei Positionen. Abraham, Mose, Jesus Christus. Das sind die Grundlagen Israels und das sind die Grundlagen der Christenheit. Also auch die Grundlagen der Mohammedaner. So. Nur jetzt mit der weiteren Aussage, ich, Mohammed, fasse nun die drei, Abraham, Mose, Jesus Christus, zusammen zur einzig wahrhaftigen Lehre, Gotteslehre, also Religion, wie man sagt. So. Und so dürfen wir weiter wissen, nur, das haben wir ja in Bibelstunden in Zürich vielleicht hier schon angedeutet, dass die Religionen auf dem ganzen Erdenrund Produkte, Ergebnisse sind von himmlischen Majestäten, denen Gott eines Tages die Ehre gegeben hat, als Götter antreten zu können in Bezug auf den Machtbereich, den Gott den einzelnen Hoheiten erstmal zuerst auf der Erde zugeteilt hat und durften jeder Einzelne als Gott antreten gegenüber dem Volk, das Gott ihm unterstellt hatte, der einzig wahrhaftige Gott, durfte also Menschen auswählen als Priester oder als Propheten, die dem Volk Weisungen gaben, wie nun ihr Glaube sein soll und wie die Heiligtümer, also Tempelgebäude und Gottesstätten, die Einrichtung und die Gesetze nun gelten. So. Also es sei ganz im Osten Brahma und Buddha und wie sie alle heißen mögen, oder jetzt besonders Islam. So sehe ich mit anderen Brüdern, Mohammed ist ein auserwählter Mensch von dem Engelfürsten, den Gott zum Gott gemacht hat, also er auf der Ebene des Werkes seiner Hände, nicht gezeugt wie Christus, auf dieser Ebene, den Engelfürsten, so wie Michael, der von Gott eingesetzte Engelfürst ist für das Haus Israel, ja, verantwortlich ist für Israel, die Söhne Abrahams über Isaak, nicht das Israel, Michael. So ist Allah der Engelfürst, den Gott eingesetzt hat, als mit seinen Heeren, als verantwortlichen Chef für die Söhne Abrahams über Ismael. Ne? So. Und so alle anderen Religionen. Nur für uns zur Orientierung. Es weiter, dass sich dann Präsident Carter eingeschalten hat, habe ich Kenntnis bekommen von einem persönlich geschriebenen handschriftlichen Brief von Präsident Carter an Präsident Sadat, in diesem Zusammenhang gerade sich stützend auf das Wissen, ihr seid ja Halbbrüder, ne, von Abraham her. Also, da könnt ihr doch vernünftig sein, müsste man meinen, also ungefähr in diesem Sinne. Und so kam dann die große Zusammenkampf zustande, genannt Camp David, also das heißt Heerlager Davids auf Deutsch. Ne? Camp, Heerlager. David, David. Heerlager Davids. So hieß, oder so heißt, der Ort, wo Präsident Carter so seine Ferien zubrachte, in Camp David, immer. Ne? Aber wir dürfen doch ohne weiteres annehmen, das war nicht von ungefähr, ne? Dass jetzt dieser Ort, wo die drei Männer 13 Tage zusammen waren, also wirklich in vollkommener Klausur, das heißt vollständig abgeschlossen von der Umwelt, so dass die Weltpresseleute sich beklagten oder rühmten, wie man will. Von allen Gipfelkonferenzen hatten wir wenigstens immer wieder gewisse Nachrichten, was da geht. Die ganzen 13 Tage nicht ein Wort, kein Laut sickerte dadurch. Da hat einer geschrieben, also das eigenartig, einmalig, entweder so oder dass die drei so in einer Weise eins sind, ne? Gerade mal in dieser Hinsicht. Was wir jetzt verhandeln und was es uns geht, da gibt es keine Presseinformation und kein Interview und gar nichts. Ne? So. Und tadellos vollkommen durchgeführt worden, sodass man dann andererseits meinte, wittern zu können, die werden sich überhaupt nicht eins in keiner Weise. Ne? Und dann plötzlich vor der ganzen Welt, wir sind eins geworden, dass zwischen Ägypten und Israel Frieden geschlossen wird. Ne? Und so kam es dann auch eines Tages zustande. Friedensabschluss. So. Und ein Punkt, der dann vorgesehen war, war die Rückgabe des Gebietes Sinai auf die und die Weise in den zwei Etappen. Und da darf ich sagen, währenddem da Zeta Mordio geschrien worden ist, nicht zuletzt von Gläubigen, habe ich gesagt, also als Nicht-Militärmann und Nicht-Politiker, einfach biblisch orientiert, wie ich meine, hätte ich den Juden geraten, als sie durch den Sechstagekrieg bis an den Suezkanal kamen, dort und den ganzen Sinai unter ihrer Kontrolle hatten, hätte ich, wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, sofort zurück auf die Grenze von El Alamein bis El Arish. Und dort mündet der sogenannte Bach Ägyptens ins Mittelmeer. Das ist die normale Grenze, die Gott gesetzt hat durch alle Propheten zwischen Ägypten und Israel. So. Und wenn ich gesagt habe, ich bin nicht Militär und nicht Politiker, eines wusste ich. dass gerade beim Sechstagekrieg die Ägypter so rasch besiegt waren. Warum? Die mussten über den Suezkanal und dort im Roten Meer etwa 300 Kilometer durch die offene Wüste, um Israel überhaupt erst angreifen zu können. Mit den damaligen Transportmitteln und so weiter, wohl mit vorhandener Fliegerdeckung und so weiter. Aber das war für die Israelis natürlich eine Kleinigkeit, das ganze Heer der Ägypter fast über Nacht auszuschalten. In der offenen Wüste. Habe ich gesagt, bitte, für mich, wenn ich gefragt worden bin, ich hätte geraten, sofort wieder diese Grenze beziehen. Ja. Lass die Ägypter in der Wüste Sinai ihr Gebiet, gebt das denen wieder. Denn der Yom Kippur-Krieg wäre überhaupt nie zustande gekommen, wenn es die Grenze so gewesen wäre. Wenn die Ägypter wieder zuerst in die Wüste hätten hinaus marschieren müssen, oder nicht? Ohne jede Deckung, dann hätten die nie daran gedacht, Israel nochmal anzugreifen. So aber die Israelis am anderen Ufer vom Suezkanal und vom Roten Meer, dann sage ich, die Ägypter konnten die Israelis, die jetzt da postiert waren, vom Bett aus erledigen, um bildlich zu sprechen. Und jetzt hatten die Israelis 300 bis 500 Kilometer durch die Wüste, nicht? Alle Transporte und alle Militäreinrichtungen zu tragen, um irgendwie da überhaupt antreten zu können. Nicht? Und wenn nicht Gott auf beiden Seiten mit seinen Wundern gewirkt hätte, dann wäre es also ganz, ganz schief gegangen. So, nur noch dieser praktische Hinweis, Grenze. So. Ja. Dann einmal kommt es noch, dass die Grenze Israels bis an den Strom Ägyptens geht, sogar bis an den Nil. Das ist eine Aussage für eine ganz bestimmte, noch kommende Zeit. So, Camp David. Friede zwischen zwei Erzfeinden, Ägypten, Israel. Und da ist es wieder gut, mindestens, wenn wir aus der Schrift sehen können, ja, was sagt denn, ich mache es hier ganz kurz, hat früher das schon näher ausführen dürfen. Wie beurteilt denn unser Gotteswort das Stichwort Ägypten? Meistens kennen wir Gläubigen nur die negativen Aussagen der Schrift über Ägypten. So. Und während denn die gewaltigen positiven Aussagen, Verheißungen für Ägypten und vor allem Geschehnisse, Erlebnisse, Tatsachen. War der Vater Abraham auch schon mal in Ägypten? Hat er den Pharao von Ägypten blamiert oder der Pharao von Ägypten den Vater Abraham?
Pharao Abraham.
Was? Pharao?
Ja, wie er ja verübnet hat.
Aha. Also, da wurde Abraham, der Vater aller Gläubigen, beschämt von Pharao, dem König von Ägypten. Und zwar in einer einmaligen Weise. War Isaac auch einmal in Ägypten? Aha. Dann ist nicht Josef das wunderbarste Vorbild, Modell auf Christus? So. Wo wurde denn Josef der große Mann? In Israel oder in Ägypten? Und zwar nachdem seine Brüder ihn ausgebotet haben, nicht? Aus der Reihe der Zwölf, und schmählich noch um Gewinnes willen verkauft haben, um 20 Silberlinge. Ist der Gott Israels dann in Verlegenheit, wenn sein Auserwählter unter den Zwölfen von seinen anderen Brüdern ausgebotet wird? Nein. Dann lässt er den Verworfenen genau dort groß und herrlich werden, bei den Hamiten, beim Haupt Hams in Ägypten, groß und mächtig werden, unter dem Volk, das in den Augen der Söhne Israels verachtet war, weil es Hamiten sind. Und siehe da, dass das ganze Haus Israel damals, also Jakob und seine Nachkommen, nicht, war in einem ganzen dann 70 Seelen nach Ägypten gekommen, der Hungersnot. Ja. Hat Gott diesen Verworfenen, Josef, in Ägypten groß werden lassen, allerdings durch schwere, schwere Jahrzehnte der Erniedrigung, ja. Sodass wir dann lesen dürfen, dadurch, dass Gott diesen Josef in Ägypten hat groß werden lassen und herrlich gemacht hat, wurde erstens das ganze Haus Israel gerettet von der damaligen Welthungersnot. Ganz Ägyptenland wurde gerettet und die ganze damalige Welt, lesen wir, wurde gerettet. Durch den Josef und jetzt, der nicht in Israel groß geworden war zum Retter, sondern in Ägypten groß geworden war. Und seine Brüder und das ganze Haus Israel musste es sich gefallen lassen, wenn sie von ihrem Gott etwas wollten an Rettung, um nicht jämmerlich umzukommen, nach Ägypten zu kommen. Die wussten ja damals noch nicht, dass Josef der große Mann sei. Aha. So. Kommt ein anderer Pharao auf, der wusste nichts mehr von Josef. Und dann merkt er, wie dieses Volk sich vermehrt und da so langsam überhand nimmt in Ägypten, wird ihm ungeheuer und befiehlt ja dann, alle Knäblein umzubringen. Jetzt wird ein levitisches Büblein geboren namens Mose. Nicht warum? Na, die Eltern, die haben ihn im Nil da ins Kästchen verfrachtet im Schilf. Ne? Und was macht Gott? Ja. Die Tochter des Pharao kommt wieder zum Baden und hört da etwas wimmern da im Schilf, nicht? Und erbarmt sich dieses Knäbleins. Ja. Und sie sagen sofort, dass ein hebräisches Knäblein natürlich wieder, nicht, das gerettet werden soll. Und was sagt die Tochter des Pharao? Das nehme ich mit und erkläre das zu meinem Sohn. Nicht? Sohn der Tochter des Pharao von Ägypten. So. Hat Gott wohlgefallen an einer solchen Handlung? Nicht? Dass sich eine hohe Königstochter eines hebräischen Knäbleins erbarmt, das jetzt jämmerlich umkommen müsste. Ja. Da hat unser Gott sehr großes Wohlgefallen. Ne? Kann unser Gott so etwas vergessen? Unmöglich. Ja. Unmöglich. Ja. 40 Jahre lang Sohn der Tochter des Pharao, bis ihm bewusst gemacht wird, von wem, welchem Volk er abstammt. So. Nun, Mose wurde unterwiesen. Warum jetzt das? Hören wir mal gut. Mose hat Gott so verfügt, nicht nur genehmigt. Mose wurde unterwiesen in aller Schrift und der Weisheit der Ägypter. Ne? Wer von uns als frommer Mensch würde so eine Verfügung herausgeben? Ne? Als jetzt ausgerechnet der Auserwählte Gottes, nicht in dem Fall Mose, ne? Für sein Volk Israel, wird jetzt erzogen, bis er 40 Jahre alt ist, in aller Weisheit und den Schriften der Ägypter. Aber ist das dann vielleicht gut, wenn er dann sein Volk aus Ägypten herausführen soll? Wenn er die Schriften und die Weisheit der Ägypter kennt, ganz genau. Ne? Großartig. So ging es einem Juden. Nicht? Von welchem Stamm ist denn Mose? Na ja, Levi. Ne? So ging's dem Juden Daniel in Babel. Hat ja Nebukadnezar verfügt, er soll wieder unterrichtet werden, ne, mit seinen Freunden, weil er, weil das prächtige Kerle waren, gescheite, unterrichtet werden wieder in aller Weisheit in den Schriften der Chaldäer. Und zwar in was für Schriften? Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer und was das alles gab. Daniel in allem unterrichtet, nicht nur in allem unterrichtet, sondern Nebukadnezar hat ihn dann wegen seinen überragenden Fähigkeiten eingesetzt zum Haupt aller Wahrsager, aller Traumdeuter, aller und so weiter. Chaldäer, Sterngucker und so weiter. Hat Daniel Duncan abgelehnt? Nein. Er verrichtete die Geschäfte des Königs, seines Erzfeindes, nicht? In Bezug auf Zerstörung Jerusalems und so weiter. Und Gefangennahme. Er verrichtete die Geschäfte des Königs so gewissenhaft, so tadellos, dass alle chaldäischen Mitregenten, Satrapen und wie sie alle hießen, nicht, neidisch wurden auf diesen Daniel. Ne? Das war begreiflich. So. Item hat Gott auch verfügt. Und wie gut, dass Daniel Einsicht hatte in all diese Geheimlehren der Chaldäer und so weiter und so weiter. Ja, so. Und nun hier, Präsident Sadat, Camp David, Friede zwischen den Erzfeinden Ham und Sem. Was hat Präsident Sadat eines Tages sie auch noch weiter auf sich genommen? Weitere Erzfeinde. Von einem Tag auf den anderen sich gegenübergestellt, bewusst. Weiter unter Einsatz seiner Person. Als die, bitte? Das kommt dann noch weiter, ja. Kommt dann auch noch dazu. Ja. Als die große USA es nicht mehr sich leisten konnte oder ertragen konnte, den so gierig gesuchten Schah von Persien in ihren Grenzen aufzusichern, hat Präsident Sadat angeboten, er soll zu mir kommen. Bei mir kann er bleiben bis zu seinem Tode. Ist das auch etwas? Eine Riesengegnerschaft. Ne? Neu. Ne? So. Und so ist es geblieben und so ist es gekommen. So. Und das letzte, dritte, ja, noch die offiziellen anwesenden Vertreter Russlands. Innerhalb 48 Stunden ersucht, das Land zu verlassen mit noch ganz gewaltigen Anhängern oder Anhängseln. Ja. So, also ihr begreift jetzt, dass ich immer wieder gedacht habe, also dass dieser Mann Anwar Sadat noch lebt. Ne? Also nur die treue Hand des Gottes, Abrahams. Ne? So. Also, als niemand wusste, wie ist das zu erklären, also zum ersten Mal in Jerusalem war, den Frieden nicht nur angeboten hat, sondern direkt gesagt, also ab heute gibt es keinen Krieg und keine Feindschaft mehr zwischen Israel und Ägypten, von uns, Ägypten aus, ne? Von heute an. So. Und es wurde ja, Gott sofort nach dem Tod Sadats, seine Rede, die er doch gehalten hat in Jerusalem, nicht? Nochmal Radio und Fernsehen, nochmal vorgetragen, ergreifend. Ja. Ja. So, treu bis in den Tod. Und beim Attentat hört man ja, als die Gruppe, Offizier und drei eingeschmuggelte Personen, die gar nicht mit zum Militär gehörten, ja, ich darf dir die Einzelheit noch schnell aussprechen, wie raffiniert das vorgegangen wurde, drei Soldaten, die dem betreffenden Offizier, der das Attentat führte, unterstellt waren. Denen hat er aus stichhaltigen Gründen Urlaub gegeben und dann drei andere an ihrer Stelle nicht, eingesetzt zu dieser Militärparade, und das waren natürlich die betreffenden Eingeweihten. Nicht, ja. Und raffiniert, wie das Ganze ging, hat er dann vor aller Umgebung, als die drei nun da eingefügt wurden, eine genaue Leibesvisitation vorgenommen, ob da ja nichts Gefährliches bei denen vorhanden sei, nicht? Um jede Zweifel oder so etwas gleich abzuschalten. Und wie die ausbrachen aus der Paradekolonne, haben sich die hohen Herren da auf den Sesseln der Tribüne sofort runtergeworfen, unter die Sessel so, und Präsident Sadat sei aufgestanden, so. Habe sich direkt gestellt. Wahrscheinlich innerlich, meine Stunde ist gekommen, so. Wenn ich, auch hier stelle mich zur Verfügung. Nicht? Er von Anfang an, genau was Paulus geistlicherweise schreibt, als wir in Asien von so furchtbaren Bedrängnissen heimgesucht worden sind, so sagt er, über Vermögen, nicht? Das gilt für uns nicht, nicht? Gott sucht, lässt uns nicht über Vermögen, aber den Paulus und seine Mitarbeiter, über Vermögen, so dass wir am Leben verzweifelten. Stellt euch vor, was, da braucht ihr einen, bei einem Paulus, nicht? So. War das Einzige, was uns noch, na, wie sagt man den, trotzdem über Wasser hielt, ne? Wir trugen ja das Todesurteil über unseren alten Menschen schon längst in uns selbst. Wer Seele sündigt, die muss sterben, ne? Sagt das Wort Gottes. Herr, zu diesem Ausspruch, zu diesem, dieser deiner Gerichtsverfügung haben wir ja gesagt, entspricht der Gerechtigkeit. Also, ich habe mich, meinen alten Menschen, jetzt mit Christus kreuzigen lassen, sterben lassen, begraben lassen. Also, und wenn es jetzt soweit ist, nicht, dass wir am Leben verzweifeln, nicht? Wir haben ja schon unser Todesurteil unterschrieben, jetzt wird es einfach nur noch vollzogen. Nicht? Das ist die Sache. Ja. Und genau diese Haltung, nur auf seine Weise, sehe ich bei einem Mann, Sadat. Ich stelle mein Leben zur Verfügung um des Friedens willen. Also ein Friedensstifter. Und da darf ich rückblendend sagen, da wird nach dem Tode von Sadat mancher Israeli sich geschämt haben und mancher Christ in Israel, was die alles für Unbill und für Ungeziemtheiten und Unaufrichtigkeit und weiß was alles auf diesen Mann gelegt haben, mit Zweifeln und so weiter. Ja. Und ich schließe das mit der bis jetzt bekannten Tatsache, dass der Nachfolger schon seit so und so vielen Jahren, der von Präsident Sadat an zweite Stelle seines Vertrauens gestellten Mann betrifft, und der nun mal bis jetzt öffentlich bekannt gegeben hat, er werde, wolle die von seinem Vorgänger geschaffenen Situationen beachten und weiterführen. Also das ist mal die Einstellung. Und dann scheint mir das zu sein, dieser Mann sei besonders militär, Mann, und habe hinter sich nicht nur den ganzen Offizierstab, sondern alle Offiziere und also das ganze Militärwesen mit vollem Vertrauen auf ihn, obwohl man jetzt hört, dass da in Ägypten es kolossal gärt und schon weitere Verhaftungen stattfinden und so weiter. Also nicht, dass jetzt bis jetzt von Sadat gefangen genommene befreit werden, nicht? Wer denkt da? Nein, im Gegenteil. Ne? Und dass das Gegenteil der Fall ist, scheint ja jetzt Tatsache zu sein mal, nicht? Dass der Nachfolger wirklich ernst macht mit den Bestimmungen oder Anordnungen Sadats einverstanden zu sein. Und jetzt, das nun als Ehrenerweisung beim Begräbnis von Präsident Sadat, was die USA betrifft, haben wir ja gehört, dass Präsident Carter, das begreift man sehr lebhaft, aber auch Präsident Nixon, ehemals Carter, Nixon und Ford, also nicht weniger als drei ehemalige Präsidenten der USA, zu diesem Staatsbegräbnis erschienen sind. Und Außenminister und Staatsminister Haig ebenfalls, das dürfte vor aller Welt heißen, also Ägypten ist in unseren Augen maximal würdig geachtet und wert. So. Nächstes Geschehen sehen wir, Brüder, dass Sacharja 12 in Erscheinung treten könnte, Angriff gegen Israels, militärisch, Jerusalem umzingelt von feindlichen Heeren, unheimliche Situation, aber von Gott gewaltig durch Eingriffe Gottes ganz gewaltig eine Errettung schenkend, sodass Ezekiel 38 als Vorerfüllung, dass dann noch von Norden her die weitere militärische Bedrohung erfolgen könnte, dass Gott noch gewaltiger sich offenbaren wird als der Gott Israels und dass das fast gleichzeitig dann den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. So. Das heißt, wir sehen, dass ums Jahr 2000 schon die Schwelle erreicht ist, Ende dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, Schwelle zum Übergang ins tausendjährige Reich. Und das sind nun heute, wo ich hinkomme, von allen Seiten und Situationen und Gruppen und Gesellschaften politischer, militärischer, wissenschaftlicher Art, also ein erdrückendes Zeugnis, ums Jahr 2000 gibt es nicht mehr weiterzuleben, ums Jahr 2000 ist das fertig, ums Jahr 2000, ums Jahr 2000, ums Jahr 2000. Ich übertreibe hier nicht. Ne? Ich habe Willi Nussbaum heute Nachmittag gesagt, du, wir können uns pensionieren lassen mit unserer prophetischen Sicht. Denn heute sorgt die ganze Welt dafür, dass das, was wir aus der Bibel schon einige Zeit sehen dürfen, nun Realität wird. Ja. Nicht zuletzt, was ich ja da in Zürich auch darauf hinweisen musste, dass in einer der vertraulichen Mitteilungen, die schon Jahrzehnte erfolgt, die Redakteure nicht anders konnten als schreiben, also Dritter Weltkrieg, der ist schon festgelegt, und zwar Ende nächstes Jahr. Und da musste ich mir an den Kopf greifen und sagen, also ich mit meiner prophetischen Orientierung würde nicht wagen, das so zu sagen. Ja. Während denn die jetzt, die wissen, wenn wir in dieser Hinsicht also einfach ins Blaue geredet haben oder sensationell Lüsterne da befriedigen zu wollen, dann wäre unser Werk bald erledigt, nicht wahr? Ja, die hohen Politiker und die Finanzkrösusse und hohe Wissenschaftler und so weiter, nicht? Ganz gewaltige Aussagen, oder der Josef Weizenbaum, der König der Computer, nicht, der sagt, also das Jahr 2000 überleben wir nicht. Mit einem Wort, allgemein weltliche Hinweise von jeder Art von Möglichkeiten. In dieser Richtung, wie wir die biblischen Zeugnisse sehen und verstehen können, und zwar was wir uns selber immer wieder sagen müssen und andere uns sagen, ja, was alles geschrieben steht, was noch geschehen muss, bevor das tausendjährige Reich beginnen kann, ist ja so unfassbar gewaltig, vielerlei, mancherlei, Unglaubliches. Ne? Wie soll das noch jetzt in zwei Jahrzehnten möglich sein? Ne? Ist die Frage für mich selber und für uns und für alle, die von diesen Dingen hören, ne? Und nur ein wenig Einsicht haben, was biblische Prophetie betrifft. Antwort, Römer 9. Vers 27 und 28. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, ist ja eine Verheißung. Nur der Überrest wird errettet werden. Denn er, Gott, vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit, denn der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Also nicht nur die beiden Tage der Rache werden abgekürzt auf ein Minimum, auf die 7 Jahre, 2 mal 3,5 Jahre, sondern ganz allgemein kürzt Gott in seiner Barmherzigkeit und Güte. Diese unheimlichen Dinge, die geschehen werden und geschehen müssen nach der Schrift. So. Kürzt er sie ab in Gerechtigkeit, seiner Barmherzigkeit, und macht auf der Erde in unseren Jahrzehnten eine abgekürzte Sache in Bezug auf alles, was noch geschehen muss. Das heißt mit anderen Worten, Gott macht es so gnädig, dass die verschiedensten Prophezeiungen in unserem Gotteswort, die man vorerst gar nicht miteinander in Verbindung bringen könnte, dass die von Gott in seiner Barmherzigkeit so ineinander verwoben sind. Nicht? Also dass es nicht nur Schlag auf Schlag geht, sondern dass ganze von uns noch überhaupt unbekannte Gerichtsankündigungen, nicht? Auch für uns ein, ne? Dass die zusammen mit den verschiedensten uns bekannten kommenden Ereignissen zusammengefügt, zusammengewoben, fast einen Guss bilden. Nicht? So wunderbar ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er maximal alles abkürzt und ineinander hineindrängt. Abschließend möchte ich dann vielleicht was jetzt an uns liegt und uns betrifft, erinnern an die Stellung, die Gott uns bereitet hat, und zwar ausgerechnet dann, wenn es im Himmel und auf der Erde durch Erschütterungen, durch diese Dinge geht, wie wir da geborgen sind. Nämlich das bekannte Wort in Kolosser 3, Vers 1 und 2, suchet das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten der Majestät. Sinnet auf das, was droben ist, wo Christus ist. Dann habe ich mich gefragt, ja, wie können wir etwas suchen, was wir nicht sehen? Wie können wir über etwas sinnen, was wir nicht kennen? Ne? Antwort: An all den unzähligen Mustern und Beispielen, Modellen und Vorbildern in unserer Gottesschrift haben wir von unserem Gott Gegenstände, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles Mögliche in dieser Schöpfung Gottes, bekommen wir vorgeführt. Und können an all diesen Dingen, sind ja nur Schatten gegenüber den Dingen in den Himmel, wie ein Schatten nur das wiedergeben kann, was am Körper vorhanden ist, also in den himmlischen Werten da ist. Und die himmlischen Dinge, die sind nicht vollkommen oder vor Gott wohlgefällig, sondern sie sind auch nur ein Teil der gegenwärtigen vergänglichen Schöpfung. Und zwar, während dem auf der Erde alles schattenhaft ist, dunkle Angelegenheiten, verglichen mit den himmlischen Herrlichkeiten, sind die himmlischen Herrlichkeiten direkt Modelle jetzt der Dinge, die mit Christo in Gott im letzten Original vorhanden sind. Also suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Recht der Majestät. Und wir lesen dürfen, euer Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Ne? Ja, wie können wir uns Vorstellungen machen, dass sie stichhaltig sind? Ja, was ist uns da jetzt schon in dieser Stellung mit Christo verborgen in Gott möglich? Ne? Da gibt eine Stelle im Buch der Offenbarung Antwort auf diese Frage. Ausgerechnet die Stelle, als ich an die herankam, dachte, oh wie schade, oh wie schade. Nämlich, im Neuen Jerusalem schaute ich keinen Tempel. Ja, habe ich ja schon meinen Jammer geklagt, in früheren Versammlungen da in Zürich. Oh wie schade, als Architekt, keinen Tempel mehr. Ich bin verliebt in die Stiftshütte, den Tempel Salomos, den Tempel Ezekiels, und jetzt kein Tempel mehr. Und ich als Architekt hätte am liebsten noch mitgebaut. Ne? So, ja. Nur weiterlesen. Wie das in meinem Leben immer wieder gegolten hat, wenn ich an Punkte kam, oh wie schade, oder ein Widerspruch, oder versteht man nicht. Nur weiterlesen, aber ganz genau nehmen, weiterlesen. Da heißt es, denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Also sind alle Tempel auf der Erde, Hesekiel, Salomo und die Stiftshütte des Mose, sind ja alles was? Offenbarungen, Darstellungen von was für Dingen? Dingen ist schon falsch gesagt. Von Gottes Werten. Von Wundern, die kein Auge sehen kann, kein Ohr hören, keines Menschenherz kommen kann. Herrlichkeiten, die in Gott selbst und in Christo verborgen sind. Nicht? Wenn Gott einmal selber und Jesus Christus, sein Sohn, der Endtempel sein werden, nicht? Wo man ein- und ausgehen kann, nicht? Bis in einen allerheiligsten Ort, bis in sein Herz, nicht? Bis in sein Innerstes, nicht? Wo man und natürlich alle die Herrlichkeiten von Mose und von Salomo und von Hesekiel, das sind nur Schattenrisse davon, nicht? Die himmlischen, gibt es ein himmlisches Jerusalem, gibt ein Tempel im himmlischen Jerusalem, das ist natürlich alles viel herrlicher, nicht? Aber da haben wir keine Einsicht, nur in die Schattenrisse hier. Aber wenn wir die Schattenrisse beachten, genau, dann sage ich, wenn mir jemand vier Schattenrisse gibt von ein und demselben Körper, vier Schattenrisse von verschiedenen Seiten der Körper beleuchten, ne? Dann modelliere ich den Körper. Ne? Ja. Ne? Josef ist ein Schatten für Christus, Jakob ein Schatten und David ein Schatten und so weiter. Ja. Und dann eben vor allem die Tempelgebäude Gottes. Also mit einem Wort, alles was im Worte Gottes vorhanden ist, befähigt uns durch den Geist Gottes, der uns gegeben ist, jetzt zu erkennen, was ist uns in Gott, mit Christus in Gott alles geschenkt. Sollte er uns in ihm, in Christo nicht alles schenken, was in der ganzen Schöpfung ist, was in den Himmeln ist und vor allem alles, was Gott selber ist und was in Gott verborgen ist. Da sind wir also vollkommen geborgen und verborgen, sagt die Schrift. Unser Kampfpreis ist droben, wo Christus ist. Johannes 8, Vers 23. Da gibt es die griechischen Worte, die bedeuten eine Höhe überragend, ganz wunderbar. Also, wo wir lesen, droben, droben, da versteht das Neue Testament immer nicht von dieser Schöpfung, außerhalb von dieser Schöpfung, die ist endlich, sondern alles in der Unendlichkeit Gottes. Denn Epheser 1, 21. Gott hat Christus als Haupt über jedes Fürstentum gesetzt, und zwar oben über allen, aller Schöpfung, über allen Himmeln. Epheser 4, Vers 10. Oben über allen Himmeln sind wir. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Wir sind mitversetzt in die Überhimmel von Gott. Dann, was wir an der Himmelfahrt Christi selber vor uns haben. Darf ich noch die paar Stellen angeben? Da haben wir zuerst in Epheser 4, Vers 8. Christus ist hinaufgestiegen in die Höhe zuerst. Der Ausdruck, was droben ist, ist über dieser Schöpfung, außerhalb dieser Schöpfung, die vergeht. Und der Ausdruck Höhe, in der Höhe, ist auch außerhalb dieser Schöpfung. Obwohl es in dieser Schöpfung viele Höhen gibt, aber der Ausdruck in der Höhe ist über allen Himmel. Epheser 4, Vers 10. Christus ist gestiegen durch alle Himmel in seiner Himmelfahrt und über alle Himmel hinaus. Ja. Ich darf mal den griechischen Ausdruck aussprechen. Hyperano, das heißt über alles hinaus. Hyperano Panton, über alles, was es gibt und über alle Himmel hinaus. Um das All der Unendlichkeit Gottes zu erfüllen. Hebräer 4, Vers 14 und Hebräer 7, Vers 26. Christus stieg durch alle Himmel hindurch und ist weit höher als die Himmel geworden. Und Hebräer 9, Vers 24. Christus ging nicht in ein Heiligtum hinein, das mit Händen Gottes gemacht ist, also von dieser Schöpfung ist, sondern in ein Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist. Und was jetzt uns betrifft, in Epheser 2, Gott hat uns mit ihm erweckt und mit ihm durch alle Himmel getragen und mit ihm niedergesetzt in der Höhe, über allen Himmel. So, also mit Christo verborgen in Gott. Das ist ja so, über alles Bitten und Verstehen hinaus, uns zugesagt. Und zwar das alles hat Gott uns zugesichert vor Grundlegung der Welt schon. Bevor er die Schöpfung zu schaffen begann. Und die himmlischen Dinge, Abbilder der Wahrhaftigen, bedürfen auch der Reinigung. Bitte. Also ja, nicht die Vorstellung, in den gegenwärtigen Himmel ist doch alles vollkommen. Nein. Die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde, beides wird vergehen. Um dann den Platz zu machen, alles, was dann nur noch Gott, göttlicher Natur, selber ist. Also wir wissen nun abschließend, bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe und jede Frucht des Geistes. Wir sind versetzt mitten in das unzugängliche Licht, wo sonst niemand zukommt. In den Gott hinein, der allein Unsterblichkeit hat und Unvergänglichkeit. Und dass wir dann mit Gott das Wachstum Gottes wachsen in die Fülle der Zeiten. Uns ist das Geheimnis Gottes geschenkt, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit, der Buntfarbigkeit, des Wissens, absolute Unendlichkeit, unauflösliches Leben. So. Na, wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Römer 11, abschließend, denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein ist alles, was geschaffen ist. Aus ihm heraus. Und erst jetzt als eine Schöpfung dasteht, die aus Gott heraus geworden, geschaffen ist. Erst jetzt, außerhalb Gott, bestand die Möglichkeit, dass Böses entstehen konnte. Von Seiten von Geschöpfen, die fähig waren, eigene Gedanken zu bewegen und zu entwickeln, ja, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens oder die Überlegungen des menschlichen Herzens. So.
Weiteres Band leer.